Willkommen bei ganz offen gesagt am Tag X, dem Tag der Angelobung der neuen schwarz-blauen Regierung. Doch was wird sich jetzt alles ändern? Was bringt der vermeintlich neue Stil wirklich? Zu Gast bei Eva Weißenberger sind deshalb die Doyenne und der Doyen des österreichischen Politikjournalismus, Anneliese Rohrer und Herbert Lackner. An dieser Stelle noch eine kleine Durchsage in eigener Sache. Wir bedanken uns herzlich bei den Lesern und der Redaktion des österreichischen Journalisten, die uns, zugegebenermaßen unerwartet, mit dem Sonderpreis für Innovation bedacht haben, was uns allerdings wirklich sehr taugt. Vielen herzlichen Dank.
Ja, ich begrüße recht herzlich meine Gäste, Anneliese Rohrer.
Guten Tag.
Und Herbert Lackner.
Guten Tag.
Danke fürs Kommen. Die beiden beobachten und kommentieren die österreichische Innenpolitik seit Jahrzehnten. Anneliese Rohrer war viele Jahre Innenpolitik-Ressortleiterin bei der Presse, wo sie 1974 begonnen hat. Und Herbert Lackner war lange Innenpolitik-Chef und Mitglied der Chefredaktion beim Profil. Und als Innenpolitik-Journalist hast du 1980 bei der Arbeiterzeitung begonnen, wenn ich richtig nachgelesen habe. Ja. Und wir reden heute natürlich über die neue schwarz-blaue Bundesregierung, obwohl da gibt es gleich die erste Geschmacksfrage zu klären. Was sagen wir, schwarz-blau oder schwarz-türkis?
Das können Sie halten, wie Sie wollen. Ich bleibe bei schwarz-blau, weil ich gegen Umfärbungen bin, wenn sie nicht wirklich auch den Inhalt betreffen.
Ich auch eher, weil ich gegen Marketing-Schmäß bin.
Man weiß ja auch nie, wie lange das hält. Nicht? Also wie das BZÖ, das ist damals auch mit, ich glaube, die waren auch türkis. Nicht?
Und Orange.
Orange. Ja, richtig. Also eine Zeit lang war Orange so eine Modefarbe und dann waren die plötzlich wieder weg. Also ich würde auch bei Schwarz bleiben.
Da ist die Partei ist dann eingegangen. Aber
das Bleibende. Nicht?
Aber als Vergleich würde vielleicht passen, die FPÖ hat sich mal in F umbenannt, ja. Die Freiheitlichen. Hat, glaube ich, auch nur einen Frühling gehalten oder eine Saison. Na,
sie
jedenfalls.
Waren ja eine Zeit lang waren sie ja auch eine Bewegung, ne? Die F-Bewegung waren sie.
Ja. Also, ja, ich habe vor allem was dagegen, wenn dann so Phänomene auftauchen wie in Linz, dass alle plötzlich ein türkise Sakko tragen oder türkise Krawatten und türkise Handtaschen und Ohrringe. Das macht mich ganz unrund, weil es einfach Kern nicht trifft.
Ich hab damals alle meine orangen Krawatten wegschmeißen müssen.
Ja, und jetzt könnten wir es wieder tragen.
Unsere orangen Sakkos.
Trage ich keine Krawatten mehr.
Okay, zu einer der Regeln hier, ganz offen gesagt, da gehört auch dazu, dass ich kurz sage, woher wir einander kennen. Ja, Sie, Frau Dr. Rohrer, waren meine erste Chefin im Innenpolitikressort bei der Presse, wo ich 1998 angefangen habe. Und dich, Herbert, habe ich dann später kennengelernt. Wo genau, weiß ich nicht, aber könnte sein im Salzkreis, Café Salzkreis in der Marcorellstraße in der Innenstadt, wo alle Journalisten, Innenpolitikjournalisten damals immer genau. Kaffee getrunken haben. In der vordigitalen Ära hatte man noch sehr viel Zeit, am Nachmittag einmal zum Nachdenken einen Kaffee zu trinken und am späten Nachmittag dann noch einen und dann noch ein Glas Wein oder so. Also wahrscheinlich im Salzkreis, aber das gibt's auch nicht mehr. Ja, wir sind heute hier am Nachmittag des 18. Dezember 2017. Am Vormittag wurde das Kabinett Kurz angelobt. Meine Frage wäre jetzt, wenn wir uns vorstellen, wir sind jetzt schon 5 Jahre später, wie wird die Wirkung dieser Bundesregierung Österreich verändert haben? Wird es weniger Arbeitslosigkeit geben, mehr Kinder? Schaffen wir die Digitalisierung? Schaffen wir die Integration? Wird das politische Klima optimistischer und weltoffener sein oder pessimistischer und nationalistischer? Was sagen Sie?
Frau Weißenberger, ich überlasse das den Herrn Lackner. Ich habe vor einigen Jahren den festen Entschluss gefasst, mich aus der Prognosenwirtschaft auszuklinken. Weil all die Fragen, die Sie jetzt gestellt haben, sind eigentlich nicht zu beantworten. Wir wissen nicht, wie die globale Situation sich verändert. Wir wissen nicht, wie die Wirtschaft sich verändert, was an Krieg oder Katastrophen daherkommt oder an unglaublichen Aufschwung. Also ich check mich da einfach aus. Das verweigere ich jetzt.
Okay. Ich habe viele Jahre lang gemeinsam mit Peter Michael Lingens in einer Sendung von Peter Huemer auf Ö1 vor dem Jahreswechsel Prognosen für das kommende Jahr gemacht. Und am Ende des Jahres haben wir das dann manchmal angehört. Es war furchtbar. Es wird zum Genieren für beide von uns.
Und das waren jetzt 12 Monate.
Also für mich. Prognosen, nur um ein Beispiel zu geben. Wenn mir vor einem Jahr oder anderthalb Jahr jemand gesagt hätte, es wird die junge ÖVP gemeinsam mit der Wiener ÖVP, die keine besondere Größe ist, wie wir alle wissen, die gesamte ÖVP übernehmen, alle Minister rausschmeißen und sie werden eigene Leute dort hineinsetzen, hätte ich gesagt, also bitte, das ist ein Scherz. Ne? Allerdings hätte ich das auch gesagt, wenn mir jemand gesagt hätte, Red Bull wird einmal ein Riesenerfolg. Also das hätte ich auch nicht für möglich gehalten.
Oder wenn dann wer gesagt hätte, Red Bull ist zwar ein Riesenerfolg, aber wird dann ein Medienunternehmen.
Das auch noch, ja.
Okay, gut, dann reden wir über das, was wir schon wissen. Ja. An dem Paket, wie es jetzt da liegt, Inhalte, Regierungsprogramm, Personen, kann jeder eine Sache nennen, die besonders gut ist und eine, die man eher schlecht findet?
Also, ich tue mir leicht, wie wir Journalisten immer, ja, ich tue mir leicht spontan mit der Sache, die mich sehr verstört. Und das ist das Paket, ich würde nicht sagen, vielleicht zu scharf, das Paket der Niederträchtigkeit, aber das Paket der Bösartigkeit den Ausländern gegenüber und den Asylanten gegenüber. Was mich vor allem stört, ist dieser Plan, den Leuten jedes Geld abzunehmen und ihnen in der Grundversorgung auch kein Bargeld mehr zu geben. In meiner Vermutung treibt man die Asylwerber, die in der Grundversorgung sind, mit dieser Bestimmung eigentlich in die Kriminalität, um dann zu sagen, schaut her, die Kriminellen, und wir schieben sie ab. Also das ist das für mich, was mich wirklich zutiefst verstört, vor allem, weil es unter Dominanz einer christlichen Partei alias ÖVP durchgeführt wird.
Ich muss auch sagen, es geht ja dann noch weiter, es betrifft jetzt nicht direkt Asylwerber, sondern auch dann schon anerkannte Flüchtlinge, ja, also die tatsächlich hier bleiben dürfen, ja, und dann sehr viel weniger bekommen sollen und davon nochmal ein Teil nicht im Bargeld. Das heißt zum Beispiel, ein Handy werden sie sich wahrscheinlich nicht mehr leisten können.
Ja, das sollen sie zurückbekommen.
Ja. Da will man okay, irgendwas machen. Aber die Rechnung nicht also mehr bezahlen können, wenn sie kein Bargeld haben.
Ja, nein, das Handy bekommen sie zurück, nachdem es kontrolliert worden ist, woher sie geflüchtet sind. Aber man kann dann, es hat ja laufende Kosten, ein Handy, aber man fragt sich, wie soll man ohne Smartphone an der heutigen Gesellschaft überhaupt teilnehmen? Wie wird man je einen Job finden, wenn man ja nirgends anrufen kann, wenn man nichts googeln kann und so weiter?
Nein, es ist widerwärtig. Also dieser Teil des Regierungsprogramms ist wirklich widerwärtig und, Sie haben es ja gesagt, niederträchtig. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, es kommt eine Flüchtlingsfamilie mit Kindern aus Syrien oder irgendwo, kommt da an in eines der reichsten Länder der Welt, und das Erste, was man macht, ist, man nimmt immer ihnen das letzte Geld weg und das Handy und stellt sie sofort unter den Generalverdacht, Terroristen zu sein, obwohl sie gerade vor Terroristen davongerannt sind und über das Meer sich gerettet haben. Und dann entbindet man, das steht auch im Programm, auch den Arzt von der Verschwiegenheitspflicht. Er kann dann jedem sagen, was die haben, was die da kommen. Gibt ihnen, wenn sie anerkannte Flüchtlinge sind, dann 365 Euro Mindestsicherung. Davon kann man, wie wir alle wissen, in einer Stadt wie Wien oder in irgendeiner anderen Stadt in Österreich wahrscheinlich auch nicht leben. Wie sollen sich zum Beispiel Asylwerber, die gar nichts mehr kriegen, die nur mehr Sachleistungen kriegen, wie sollen die einfach mit der Straßenbahn fahren oder mit der U-Bahn fahren? Die können sich gar nicht mehr fortbewegen, die können nur mehr zu Fuß gehen.
Ja? Na gut, da kriegst du vielleicht Fahrscheine unter Sachleistungen, aber trotzdem, man treibt sie in meinen Augen in die Kriminalität. Werden sie halt anfangen, sich das anders zu besorgen, um dann sagen zu können, jeden kriminellen Schema ab. Es ist von einer bösartigen Geisteshaltung, wo ich nicht verstehe, dass die ÖVP das zulässt.
Und ich verstehe auch nicht, wieso. Es gibt doch in der ÖVP so viele Leute, die wirklich anständige christlich-soziale sind, also wo man sich wirklich darauf verlassen kann. Ich habe bisher noch keine einzige Stimme von denen gehört, die gesagt haben, also das geht nicht, das können wir nicht machen. Ja. Das ist unserer nicht würdig. Ja. Sondern die lassen einfach diese Partie da gewähren. Und das halte ich für unfassbar.
Aber vielleicht kommen wir darauf noch zurück, aber um auf etwas Positives zu kommen, was noch hätte positiver sein können, aber immerhin, ist der Moser als Justizminister. Er wäre in meinen Augen noch positiver gewesen, wenn ihm der Kurz mit seiner Vollmacht durchkriegt hätte als Finanzminister. Da soweit hat die Vollmacht nicht gereicht. Aber als Justizminister hege ich bis zum Beweis des Gegenteils die Hoffnung, dass er vielleicht den ganzen Justizapparat, der irgendwie nimmer so recht funktioniert, wenn man sich verschiedene Dinge anschaut, dass er den doch wieder auf Vordermann bringen kann. Das ist meine Hoffnung jedenfalls.
Aber ist nicht seine Hauptaufgabe trotzdem, obwohl er jetzt eben nicht Finanzminister ist, eine Bundesstaatsreform anzustoßen,
ja, aber da braucht er nur das Lallauf machen.
Das kann nicht so
viel Energie binden. Diese Energie kann er in den Justizbereich investieren. Weil da braucht er nur die Schublade aufmachen.
Schon, aber wenn er die dann, also gut, Justizbereich kann er auch reformieren oder durchlüften oder viele Strukturen ändern. Aber wenn wir jetzt auf die Bundesstaatsreform schauen, okay, da macht er seine Lade auf und nimmt alle seine Rechnungshofberichte raus und übergibt sie an Sebastian Kurz noch einmal, der sie wahrscheinlich eh schon hat. Die Frage ist, wird er das durchsetzen können, wenn er ja doch nur Justizminister ist?
Naja, es kommt darauf an, wie viel Rückhalt ihm der Kurz gibt und wann er es nicht durchsetzen kann, wann er versagt. Im Grunde genommen muss man nämlich Folgendes feststellen. Diese total neue ÖVP-Truppe in der Regierung ist die hundertprozentige Verantwortung des Herrn Kurz. Wenn irgendeiner von diesen Leuten scheitert, dann scheitert er nicht wegen einem Bundesländerwunsch oder sonst, er scheitert wegen einem Herrn Kurz und das ist dann die totale Verantwortung des Bundeskanzlers. Wenn er dem Herrn Moser keinen Rückhalt gibt bei seinen Reformen, dann ist der Moser zwar formal in der Ministerverantwortlichkeit, das stimmt schon, ja, aber die politische Verantwortung liegt bei Kurz.
Also ich kann zu den Personen wenig sagen, weil ich die meisten nicht kenne. Ich kenne auf ÖVP-Seite gerade den ehemaligen Rechnungshofpräsidenten Moser und den Wiener ÖVP-Obmann Blümel halt ein wenig, aber die anderen sind mir eigentlich völlig unbekannt. Die auf FPÖ-Seite, da kenne ich natürlich die meisten, die waren ja schon länger da. Wen halte ich für gut, kann ich daher auch so nicht beantworten. Das klingt jetzt komisch, was ich sage, aber ich fühle mich zum Beispiel bei Heinz-Christian Strache nicht unwohl, obwohl ich wahrscheinlich keinen einzigen seiner politischen Inhalte teile oder nur ganz wenige. Aber bei dem habe ich das Gefühl, da weiß ich, woran ich bin. Der ist so, wie er redet. Ja, so ist er. Das ist nicht meins, aber da kann man sich darauf verlassen. Während ich bei anderen, und da schließe ich durchaus den neuen Bundeskanzler ein, das nicht auch nie so sicher bin. Ja, der hat seine Meinung ein bisschen zu oft geändert im Laufe dieser wenigen Jahre, in denen er in der Politik ist.
Das Kuriose an dieser Regierung ist ja, dass sie eigentlich das Gegenteil von 2000 ist. 2000 hatten wir eine bekannte, erprobte ÖVP-Truppe und lauter unbekannte Gesichter, die dann gewechselt haben wie im Wetterhaus bei der FPÖ. Jetzt wissen wir bei der FPÖ mehr oder weniger, wer ist und wie wer ist. Und die ÖVP-Truppe, ich meine, da können auch Leute drunter sein, die das keine 4 Wochen aushalten. Möglich, keine Ahnung.
Aber werden ja oft Berufspolitiker werden ja jetzt schon seit Jahrzehnten eigentlich ständig kritisiert. Und dann kommt eben mal eine neue Bundesregierung mit lauter Leuten aus der Wirtschaft, aus dem Beamtentum, von überall her. Was ist da so schlecht daran? Können wir auch sagen, also mal ein Versuch, es anders zu machen.
Aber es gibt Beispiele, auch aus anderen Parteien, wo das Quereinsteigertum nicht immer funktioniert hat. Ich erinnere an den durchaus angesehenen und tüchtigen Steuerberater Staribacher, der in die Politik gekommen ist und dann nicht als einer der berühmtesten Finanzminister aller Zeiten in wieder ausgeschieden ist, während andere, die durchaus nicht jetzt irgendwelche Experten waren, einigermaßen erfolgreich waren, wie etwa zum Beispiel Rudolf Edlinger, der hat also nichts vermasselt und das war ein gelernter Schriftsetzer, glaube ich. Also das ist nicht immer ein Erfolgsausweis, wenn man jetzt von quer in die Politik einsteigt. Das sind schon viele Leute gescheitert.
Schon klar, aber es könnte ja auch einmal, es hat jetzt so geklungen, als wäre es eher ein Erfolgs-Nicht-Ausweis, also sozusagen eine viel höhere Chance, um zu scheitern.
Es kann klappen und es kann schiefgehen, das ist völlig egal. Nicht?
Das wird dann auf den Einzelnen ankommen und es wird vor allem, nur einmal sei es betont, in meinen Augen auf den Rückhalt ankommen, den diese einzelne Person bei Kurz hat oder das bei der ÖVP hat.
Das gilt ja wahrscheinlich auch im Besonderen für den neuen Bildungsminister. Der ist Demografieprofessor und war eben der Berater in Sachen Integration von Sebastian Kurz, auch in den letzten Jahren. Sicher ein fähiger Geografie und Demografie, Uniprofessor und versteht auch was von Integration. Und jetzt ist er aber Bildungsminister. Und da kann man ja auch sagen, also seit ich mich erinnern kann, alle Bildungsministerinnen waren es vor allem, sind gescheitert an der Beamtengewerkschaft, an der Lehrerinnengewerkschaft und Lehrergewerkschaft, weil sie einfach nichts durchgebracht haben von dem, was sie wollten. Die hatten natürlich da auch immer den Rückhalt doch irgendwie der ÖVP, selbst wenn es ÖVP-Minister waren. Hat der überhaupt eine Chance, was durchzubringen? Oder gilt da dasselbe, was wir vorher schon gesagt haben über Josef Moser? Wenn Sebastian Kurz dazu steht, was der macht, dann kann er das durchziehen und sonst ist es eh sowieso sinnlos.
Nein, in meinen Augen gilt nicht dasselbe. Bei Moser weiß man ungefähr, was er kann und wie er tickt und was er in den 12 Jahren Rechnungshof gemacht hat. Beim neuen Bildungsminister, ich habe überhaupt keine Ahnung, ob er irgendeinen Zugang zu Schulen hat und zum Bildungsthema an und für sich. Also das ist ein vollkommen unbeschriebenes Blatt, das ist einfach zu früh, vielleicht macht das sehr gut, vielleicht überrascht er uns alle, wie überhaupt, ich finde, dass das Überraschungsmoment, sie sollen uns alle positiv überraschen.
Genau, das wünschen wir uns. Du hast es schon gesagt, der Prellbock ist die Lehrergewerkschaft. Wenn der überwunden wird, dann kann vielleicht etwas gelingen, aber das ist halt ein harter Knochen, ne? Und dann bin ich, ob da ein Quereinsteiger es leichter hat als jemand, der diese ganzen Tricks und Kniffe, die da notwendig sind, schon kennt, das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, du hast ja zu Recht gesagt, es sind bisher alle an diesem Prellbock gescheitert und werden wir schauen.
Ich meine, die Erfahrung zeigt natürlich auch, dass kein Universitätsprofessor bisher in der Politik reüssiert hat, was aber irgendwie eher dem geschuldet ist, dass in der Politik sind halt tauchen Dinge auf, mit denen ein Universitätsprofessor nicht rechnen kann und dann, ich erinnere nur an Tupi und dann benimmt er sich einmal daneben und die ganze Geschichte ist erledigt. Ne? Also,
und man muss auch sagen, ja, mit wissenschaftlicher Redlichkeit kommt man auch nicht weit in der Politik wahrscheinlich.
Ich würde das jetzt ein bisschen zurücknehmen. Ich glaube, Stefan Korin war auch ein Universitätsprofessor und war, glaube ich, ein ganz tüchtiger Politiker.
Ja, aber lang in der Politik.
Ewald Nowotny war immerhin stellvertretender Klubobmann in der SPÖ und jetzt ein Nationalbankpräsident. Also es gibt ein paar Universitätsprofessoren, Andreas Kohl, die schon...
Na gut, aber da war es ja umgekehrt, oder? Der war ja immer Politiker und ist nebenbei auch Universitätsprofessor geworden, genauso wie Heinz Fischer. Aber die waren einmal so im Kern ihrer Identität schon Politiker.
Richtig, richtig.
Aber ja, da weiß man nicht.
Wir haben jetzt über ein etwas Positives und etwas sehr Negatives gesprochen, was die Frau Dr. Rohrer vorgeschlagen hat. Du hast noch weder das eine noch das andere auf den Tisch gelegt.
Ich finde gut diese Regelung, das Schlechte habe ich schon gesagt mit dem Asylpaket, das Gute finde ich diese Regelung, wonach jemand, der 40 Jahre gearbeitet hat, wenigstens 1200 Euro Pension bekommen soll. Wenn das noch ergänzt wird, was glaube ich auch im Gespräch ist, dass jemand, der 30 Jahre im Berufsleben steht, dann immerhin 1000 Euro kriegt, dann hilft es auch Frauen. Wenn es bei den 40 Jahren bleibt, sind 90% derer, die davon profitieren, Männer, weil die halt 40 Jahre leichter zusammenbekommen als Frauen. Also man müsste diese Schranke dann senken, damit
wenn
man
sie es denn wirklich machen, ne?
Wenn sie es denn wirklich machen, dass man auch die Frauen reinbringt. Ne? Sonst bei 30 Jahren könnte es schon sein, dass man auch die Frauen reinbekommt. Weil das geht nicht, dass man Leute mit 800 Euro Pension leben lässt.
Ja, aber sie haben ja die ganze Finanzierung offen lassen.
Naja, das
auch die Mindestpension, die sicher...
Überhaupt die ganze Finanzierung der Steuersenkung.
Ja, aber auch auf die Finanzierung der Zäune, die schon am Tisch liegen, Mindestpension.
Naja, man darf nur nicht vergessen, dass wir jetzt in eine Phase guter Konjunktur kommen und die Steuereinnahmen dadurch steigen, die Ausgaben für Arbeitslosenversicherung sinken. Da ist schon mehr drinnen.
Kommen wir mal zur Rolle des Bundespräsidenten. Sie lachen schon. Hat er so eine lächerliche Figur gemacht oder hätte er eh nicht anders können?
Heute oder insgesamt?
Insgesamt, nein, aber beides, ja. Also.
Nein, insgesamt glaube ich nicht, dass er dass er lächerliche Figur gemacht hat. Er hat sich nicht durchgesetzt, aber ich glaube, oder hat es nicht beachtet, was ihm vielleicht noch am Kopf fallen wird, die Herkunft des neuen Verteidigungsministers, oder man hat ihn einfach damit überfahren und überrascht. Und es war dann zu spät, irgendwelche Einwände zu erheben, weil das ist auch eigentlich ein Punkt der Besorgnis, nämlich die Person des neuen Verteidigungsministers. Aber sonst, glaube ich, hat er das sehr redlich abgewickelt. Ich meine, heute die Angelobung hatte ein paar komische Elemente, so wie er sich die Hände vors Gesicht geschlagen hat, weil er vergessen hat, den Strache anzugeloben. Nein, er hat auf die Unterschriften,
vergessen. Zuerst Kanzler und Vizekanzler hat er noch unterschreiben lassen, so wie es sich gehört. Ja. Damit die Angelobung quasi im Formalakt vollendet ist. Und die anderen Ministerinnen und Minister hat er dann vergessen, unterschreiben zu lassen.
Ja. Aber ich fand, er hat das sehr anständig gemacht. Er hat mit jedem Minister ein paar Worte geredet, was ich bisher so nicht in Erinnerung hatte.
Gestern hat jeden böse angeschaut. Ne?
Ja. Kann mich auch bei Fischer nicht erinnern, dass er mit jedem Smalltalk betrieben hat. Und sonst war es eigentlich eine ganz korrekte Affäre.
Ja, man muss auch sagen, dass er dann eben, weil er vergessen hat, unterschreiben zu lassen, die Hände vors Gesicht schlägt. So kennt man ihn ja quasi. Und ja, so hat er, dafür wurde er auch gewählt, eben, ja. Dass er immer noch diesen schuldigen Professor in sich trägt, auch wenn er jetzt Bundespräsident ist. Ja. Aber wie würdest du sagen, jetzt, dass er eben zum Beispiel ein großer Kritikpunkt ist ja, und da muss ich sagen, das finde ich auch bedenklich, dass das Verteidigungsministerium, jetzt nicht nur die Person, sondern auch generell das Innenministerium und das Verteidigungsministerium, dass beide bei einer Partei angesiedelt sind.
Dieses Misstrauen, ja, dass man einer Partei nicht beide dieses Ministerium geben will, das geht ja auf das Jahr 1934 zurück, auf diese Bürgerkriegssituation. Da so würde ich das nicht mehr herleiten. Also ich glaube nicht, dass wir auch nur annähernd in Bürgerkriegssituationen kommen. Darum würde ich dem Argument nur begrenzt beitreten. Was mich stört, ist die Person des Verteidigungsministers. Der Verteidigungsminister hat Kontakte mit Rechtsradikalen. Er schreibt in rechtsradikalen Zeitungen. Er schreibt in der Zeitung Aula, die in ihrer jüngsten Ausgabe die neue Regierung aufgefordert hat, verfassungsrechtlich dafür zu sorgen, dass Grüne und Sozialdemokraten nicht wieder stärker werden. Wie sich die das vorstellen, weiß ich nicht. Eine Zeitung, die so grause Ideen hat, mit einer solchen Zeitung darf eine Regierungspartei keinen Kontakt haben und sie auch nicht finanzieren. Sie wird ja von den freiheitlichen Akademikerverbänden herausgegeben.
Ja, da kommt noch was dazu, aber das dürfte der Regierung und auch dem Bundespräsidenten bewusst sein, dass das ein Problem ist, weil sie eine verstärkte Kontrolle der Geheimdienste irgendwie eingeführt haben, mit Berichtspflicht auch an den Bundeskanzler. Das ist für mich auch ein entscheidender Punkt, die Zusammenlegung der Geheimdienste, beide Geheimdienste in der Hand einer Partei. Ich sage es noch einmal, wurde dafür von Presselesern sehr gescholten, erstaunlicherweise, in einer Partei, die ein aufrechtes Freundschaftsabkommen mit der Partei Wladimir Putins hat und die sich in diesem Abkommen verpflichtet hat zur Kooperation, nicht nur bei den Jugendlichen und der Arbeitsfreude und so weiter, sondern wenn man das liest, auch bei jeder Gesetzwerdung verpflichtet hat zur Kooperation. Und die Geheimdienste, ich würde dasselbe sagen, hätten sie ein Freundschaftsabkommen mit den Republikanern. Und die Geheimdienste in beide und alle in der Hand einer solchen Partei, das finde ich, da müsste irgendwas geschehen, verstehe auch den Bundespräsidenten nicht, aber wie gesagt, die Leute finden das, die Nähe zu Moskau, und das ist eigentlich eh
unwichtig. Also was finden die Presseleser zum Beispiel, also Ihre Leser in der Presse finden die Nähe zu Moskau nicht seltsam?
Ja, ja, ich war völlig verblüfft. Ich soll mich nicht so aufregen drüber, und das ist noch immer besser als die Amerikaner. Das sind verblüffende Geisteshaltungen kommen da zutage.
Wann hat sich das eigentlich so entwickelt? Weil bis vor, gefühlsmäßig vor 10 Jahren waren ja noch trotzdem immer die Russen das Feindbild in Österreich?
Nein, der Anti-Amerikanismus, der erstaunlich ist in Österreich, der poppt immer bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit auf. Mein Erinnerungsvermögen lässt mich jetzt im Stich, aber immer wieder, wenn es irgendwas gibt, merkt man, wie anti-amerikanisch aus unerfindlich, also nicht unerfindlichen Gründen, aber in Vergessenheit der Geschichte unseres Landes, wie anti-amerikanisch eigentlich, wie weit es verbreitet ist.
Jetzt wollte ich nochmal zurückkommen zum Verteidigungsminister. Mir ist jetzt nur aufgefallen, niemand hat noch seinen Namen genannt. War das Absicht? Oder
Mario Kunasek.
Okay, ist der Name noch nicht so bekannt? Das wollte ich jetzt nur wissen.
Er ist der steirische Landesobmann der Freiheitlichen Partei. Ja. Und was die Kollegin Rohrer gesagt hat, dem will ich zustimmen, was die Geheimdienste betrifft. Es braucht ja nicht einmal ein Geheimdienst sein. Ich erinnere an die Eckes-Affäre des Jahres 2000. Da ist der, ausgepackt hat dann nachher der damalige Chef der Freiheitlichen Beamtengewerkschaft, Kleindienst. Da haben FPÖ-nahe Polizisten sind da in den Polizeicomputer reingegangen und haben Material herausgeholt über Leute, die sie heute am Kicker hatten. Es ist dann im Stapo-Ausschuss, im Nationalrat behandelt worden und da ist rausgekommen, dass diese Polizisten die Akten von unter anderem mich, von mir, vom Hans Rauscher, vom Herbert Hufnagel vom Alfred Worm sich geholt haben. Keine Ahnung, was damit gemacht haben. Ich habe auch nicht so viel am Kerbholz, dass ich da außer ein paar Parkstrafen habe ich da nicht viel drauf.
Aber es war natürlich in der Hoffnung,
etwas zum Versuch. Ne? Das war das Innenministerium in der Hand der SPÖ, wenn ich mich richtig erinnere.
Damals war der Ernst Strasser war Innenminister. Es war die schwarz-blaue Koalition. Es war wenige Monate nach dem Beginn der schwarz-blauen Koalition sind die blauen Polizisten in den Polizeicomputer des schwarzen Ministeriums.
Genau. So und war die Polizeigewerkschaft wo dieser Herr Kleindienst
da muss man aber wissen, Führer dass die FPÖ in diesem Bereich Polizei, Justizwache und so personell sehr aktiv war. Das ist, wenn man scharf formuliert, ziemlich unterwandert worden.
Ja, natürlich.
Auch unter den Augen von ÖVP und SPÖ. Mhm.
Ich wollte nur noch auf einen anderen Punkt hinaus, weil du eben vorher natürlich zu Recht gesagt hast, wir sind nicht mehr in den 30er Jahren und da besteht keine Gefahr. Aber wenn man sich vorstellt, wir gehen nur ins Jahr 2015 zurück, dieses Wochenende, wo österreichischen Grenzen überlaufen worden sind von Flüchtlingen. Wie hätten da ein Verteidigungsminister Kunasek und ein Innenminister Kickl reagiert an so einem Wochenende?
Die
muss man sich schon nachdenken.
Richtig, aber nur die hätten das damals auch nicht geschafft. Das ist damals so schnell gekommen, das ist so überfallsartig gegangen und es war der Gedanke, warum man sie so schnell hereinlässt, war ja der, dass sie ja gar nicht in Österreich bleiben wollten. Die wollten nach Deutschland und es hat die damalige Regierung gesagt, kommt rein und kommt auch gleich wieder raus. Ja? Und so ist es ja dann auch passiert. Der überwiegende Teil ist ja dann weitergezogen. Was hätte ein Verteidigungsminister machen können? In der Geschwindigkeit hätte er wahrscheinlich, wie das damals abgelaufen ist, hätte er wahrscheinlich auch nicht viel anderes machen können.
Okay, gut.
Und der Herr Doskozil war Polizeichef des Burgenlands und der hat sich ja, wie sich nachträglich herausgestellt hat, ist der ja nicht so wahnsinnig weit entfernt vom Denken der FPÖ oder der Kurz-ÖVP. Also die sind da ziemlich deckungsgleich und der hat auch nichts machen können, der hat auch nur schnell durchgewunken. Ne?
Und auch ein Beispiel für einen Politiker, der zwar schon einmal in der Nähe der Politik gearbeitet hat, aber dann durch ein paar gute Fernsehauftritte gleich Minister wird.
Ja,
also kann man auch in der SPÖ so Karriere machen.
So kann man sich täuschen. Ne?
gut, das war jetzt das Negative. Du bist uns noch was Positives schuldig. Die Pensionsgeschichte.
Das andere wird man erst sehen. Ich meine, wenn da drinnen steht, wir sind für weniger Bürokratie, na super, bin ich auch für weniger Bürokratie.
Nur das sind wir alle seit Jahrzehnten.
Aber das lese ich jetzt schon seit 40 Jahren in jedem Regierungsabkommen. Also,
Genau, ja. okay. Kommen wir mal zum Jahr 2000 zurück, das doch sehr anders abgelaufen ist. Also heute gab es Demonstrationen, aber die waren wesentlich kleiner als die 2000 waren. Und also quasi damals waren sie ja, gut, nicht gleich am ersten Tag, aber bis zu 100.000 Leuten. Diesmal waren es ein paar Tausend. Auch die Zeitungskommentatoren, der Tenor ist eigentlich, ist eher ein harmloses Programm, schauen wir mal, lassen wir es mal ein bisschen arbeiten, schauen wir uns das an. Wo ist der große Unterschied zwischen jetzt und dem Jahr 2000?
Im Jahr 2000 war Österreich das einzige Land mit einer so starken rechtspopulistischen Partei, wie es die FPÖ damals war, 27 und damals auch schon 27% gehabt. In den anderen Ländern gab es zwar auch solche Bewegungen, aber die sind nicht von damals noch nicht vom Fleck gekommen, das ist erst viel später gekommen. Und dieses neue Phänomen, das sich da bei uns gezeigt hat, hat, glaube ich, viele andere Staaten konsterniert. Daher auch diese heftigen Reaktionen damals der anderen EU-Staaten, der anderen EU-Mitglieder mit den Sanktionen gegen diese Bundesregierung. Das ist heute anders. Heute sind Rechtspopulisten in vielen Ländern, auch in vielen EU-Staaten an der Regierung, und zwar maßgeblich an der Regierung, wie zum Beispiel in Ungarn und in Polen und demnächst auch in Tschechien, also in unserer ganzen Umgebung. Und das merkt man heute. Halt, ne? Das ist das Land, der ganze Kontinent ist ein Stück weiter nach rechts gerückt, und dadurch ist das international nicht mehr so aufsehenerregend. In Österreich ist, glaube ich, auf der Seite, die gegen eine solche Regierung demonstriert, ein bisschen die Depression eingetreten. Einerseits durch das völlige Verschwinden der Grünen aus der Bundespolitik. Das ist für viele dieser Leute ein Schlag, egal ob sie jetzt die Grünen tatsächlich gewählt haben oder nicht. Aber dass eine solche Partei dann einfach verschwindet aus der Politik, ist natürlich schon auch ein schwerer Schlag für eine solche Bewegung. Die Sozialdemokraten sind da in Wien mit anderen Dingen beschäftigt. Die Gewerkschaften, die den Protest im Jahr 2000 und folgende maßgeblich getragen haben, haben einen Organisationsgrad, der heute mit 28% offiziell angegeben wird. Damals war er 38%. Also in diesen 15 Jahren hat der Organisationsgrad der Gewerkschaftlichen in Österreich maßgeblich abgenommen. Unter anderem durch das Entstehen vieler kleiner Betriebe, das Verschwinden großer Betriebe. Und in kleinen Betriebe ist das dann halt gewerkschaftlich schwerer zu organisieren natürlich. Ne? Das alles, das ist ein Sammelsurium von Gründen, warum heute, ich weiß nicht, wie viele auf der Straße waren und damals eben Zehntausende. Bin aber nicht sicher, ob nicht es wieder zu großen Demonstrationen kommen wird im Laufe der Ereignisse.
Also das hoffe ich nicht.
Ich hoffe,
dass es nicht sein wird, weil aus der Erfahrung von 2000 wissen wir alle drei eigentlich, dass diese Proteste und der Widerstand die zwei nur zusammengeschweißt hat, jedenfalls für 2 Jahre. Und dann wir werden ja abwarten, was passiert, wenn die Umfragewerte der FPÖ hinuntergehen. Aber für die 2 Jahre, das war ein Glücksfall für das Kabinett Schüssel 1. Ich würde mir wünschen, erhöhte Aufmerksamkeit auf einzelne Maßnahmen und nicht auf die ganze Regierung. Weil gegen die ganze Regierung zu demonstrieren, wie gesagt, das hat den gegenteiligen Effekt. Wenn man aber einzelne Maßnahmen, wie eben diese Grauslichkeiten in der Ausländer-, in der Asylpolitik, wenn man die herausnimmt und dafür am Ballhausplatz geht, das und vermehrt, das finde ich gut, weil ohne Aufmerksamkeit der Zivilgesellschaft bei eben der fehlenden, wirklich starken Opposition zu dieser Regierung kann das sehr problematisch werden.
Man muss nur eines sehen. Im Parlament selbst wird man nichts verhindern können. Dort gibt es eine schwarz-blaue Mehrheit, die ist stabil, und die Neos haben signalisiert, dass sie bei manchen Verfassungsdingen auch mitspielen würden. Also dort hat die Opposition wenig Chancen im Parlament. Das heißt, es wird natürlich zu einer außerparlamentarischen Mobilisierung kommen und kommen müssen, wenn es dagegen Opposition geben soll. Außerparlamentarische Opposition heißt ja nicht immer, dass man da mit Parolen brüllend durch die Straßen rennen muss. Das kann ja auch andere Gesichter haben. Das kann ja auch, kann man Konferenzen veranstalten, Konzerte veranstalten, was weiß ich, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Aber das ist die einzige Bühne, wo man eigentlich wirklich agieren kann. Im Parlament kann der Oppositionsführer reden, ja gut, aber ja. Wer hört's?
Ja, aber der Unterschied, ich weiß nicht, ob wir uns jetzt richtig verstanden haben. Ich finde eben die außerparlamentarische Opposition gegen die Regierung als Gesamtes.
Global, weil ja, natürlich. Das ist, ja,
finde ich relativ wirkungslos.
Ja. Und wenn wir auch ein bisschen zur Rolle der Medien kommen, also du warst ja lange Chefredakteur des Profil und damals, 2000, habt ihr auf das Cover geschrieben, rund um die Angelobung, die Schande Europas. Ziemlich heftig. Diese Woche, also diesen Sonntag, also eigentlich heute kommt es erst offiziell heraus, heute gibt es ein Profil, da ist quasi am Cover gar nichts von der Regierung, außer ein bisschen schriftlich, sondern man sieht eine Frau, die nicht viel anhat und ihren Kopf so, ihre Haare so im Ventilatorwind schüttelt und nur so ein Schattenriss ist und die wird zur Person des Jahres erklärt, weil sie für einen Sieg über die mächtigen alten Männer, abgesehen davon, dass da meiner Meinung nach ein Beistrichfehler ist, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Was hat sich da, ich weiß schon, das ist nicht deine Schuld, aber was will uns das Profil damit sagen, dass es so eine Regierungsbildung einfach gar nicht mehr wahrnimmt am Cover?
Also wenn ich noch jetzt dort Chefredakteur wäre und nicht schon seit 2 Jahren das nicht mehr bin, weil ich in Pension gegangen bin, dann würde ich sagen, naja, wir waren immer, das letzte Heft vor Weihnachten war immer die Person des Jahres. Und das muss man natürlich diesmal auch machen, auch wenn es halt große Ereignisse gibt. Aber das ist, gut, das sage ich, das würde ich sagen, wenn ich noch in dieser Funktion wäre, dass ich nicht in dieser Funktion bin, sage, da musst du jemand anderen fragen als mich.
Aber wenn hättest du es anders entschieden?
Das will ich, nicht so hinterher gescheitert sein.
Okay, gut. ich wollte noch auch zu einer Geschichte von Ihnen kommen, die allerdings nicht im Jahr 2000 Sie geschrieben haben, sondern erst 2 Jahre später so im Pressespektrum einen Text an Ihre Tochter gerichtet. Ja, ja. Ich bin froh, dass du nicht da bist. Mhm. Wo ich, soweit ich mich erinnern kann, auch die Presseleser nicht so erfreut waren. Ja. Und Sie haben sich damals an Ihre Tochter gerichtet, die damals, glaube ich, in den USA studiert hat zu dem Zeitpunkt. Und Sie haben geschrieben, es ist gut, dass sie dort ist und sich entfalten kann und Sie würden das auch anderen jungen Menschen wünschen, weil in Wien herrscht so ein mieselsüchtiges, neidiges, negatives Klima, da kann nichts wachsen und gedeihen. Wie hat sich denn das Klima danach weiterentwickelt?
In Österreich?
Ja.
Eigentlich zäh, würde ich sagen. Ne? Das waren so zähe Jahre von 2006 bis jetzt. 2006 diese Gusenbauerei. Die Mieselsucht ist, glaube ich, hat etwas abgenommen, weil sie nicht mehr so im Programm war. Bei Schüssel war dieses Drücken, also so habe ich es jedenfalls empfunden. Ne? Vor allem auch, es ist immer jemand anderer schuld und diese Zuschreibung an the other, das haben wir jetzt wieder. Ja. Es ist immer irgendwer anderer an irgendwas schuld. Und obwohl die FPÖ so viel jetzt von Eigenverantwortlichkeit und so spricht, was mich damals bedrückt hat und warum ich froh war, dass ich nicht da war und was mir nach wie vor abgeht, das ist so die Einstellung. Ja. Wir haben ein Problem, wir lösen das und wir machen das einfach, ja, und schauen bestmöglich. Aber rundherum, nicht nur in der Politik, sondern da ist die Politik in meinen Augen nur ein Spiegelbild der Gesellschaft. Jesus, na, und wem könnte man jetzt die Schuld zuschreiben? Und dieses fehlende Anpacken. Ich meine, das Land ist so schön, das Land ist so klein. Die Probleme sind im Vergleich so gering. Warum kann man das nicht mit einem gewissen Schwung in die Hand nehmen und lösen? Warum müssen wir mehrheitlich vor allem im Osten des Landes mit solchen Gesichtern und herunterhängenden Mundwinkeln durchs Leben gehen? Das verstehe ich nicht. Und habe ich nicht verstanden, war froh, dass sie also eine andere Art des Zugangs kennengelernt hat. Allerdings muss ich jetzt sagen, ich würde nicht schreiben, ich bin froh, dass du weggehst. Das würde ich nicht schreiben, weil ich finde das sehr, sehr bedenklich, was in Amerika passiert. Aber inzwischen hat sich die Situation in Amerika so verändert, dass sie weggeht.
Also wieder aus den USA weggeht.
Aus den USA, zwar nicht nach Österreich, aber nach Europa. Das hätte ich vor wie viele Jahren, 15 Jahren nicht für möglich gehalten, dass ich das in eine solche, aber auch, und das ist das, was mich auch hier so bedrückt, in diese durchgehende Bösartigkeit und in diese durchgehende entwickelt. Auch Trump, Donald Trump hat den Amerikanern, von denen man es nie für möglich gehalten hat, die Lizenz zur Niedertracht in die Hand gegeben. Und sie flegeln sich an und auch nicht nur über den Rassismus, sondern überhaupt. Und diese Niedertracht hat sich eben auch in Amerika entwickelt und ist bei uns auch im Kommen, sage ich mal.
Sie haben jetzt auch gesagt vorher, das ist jetzt nicht nur eine Frage der Politik und der Bundesregierung, sondern zieht sich durch die ganze Gesellschaft. Aber jetzt am Ende dessen, was Sie gesagt haben, dann doch auf Trump verwiesen. Ist das so, dass eine Gesellschaft so negativ ist und solche Politiker hervorbringt? Oder ist auch doch, sind Staatsführer auch gewisse Katalysatoren und können das auch anschieben oder eben auch nicht?
Ja, das sind zwei verschiedene Dinge. Ja. Meiner Meinung nach haben wir in Österreich aus irgendwelchen historischen Gründen diese hochgezogenen Schultern und diese gedrückte Haltung. Ja. Bei den Amerikanern hat mich die Entwicklung echt überrascht.
Aber Frau Rohrer, bei uns ist das Zentralorgan der Mieselsucht, ist bei uns die mit Abstand stärkste, auflagenstärkste Zeitung. Die Kronenzeitung ist die papiergewordene Mieselsucht von A bis Z. Jetzt ist er Jubelblattl geworden, wenn wir schauen, wie lange das hält. Aber da ist doch von der ersten bis zur letzten Seite wird doch dort ständig alles an allem herumgenörgelt und auf der Leserbriefseite findet das dann sozusagen seine demokratische Legitimation. Da darf jeder seinen eigenen Grant reinschreiben, womöglich auch nur im Versmaß, wie manche dieser Leserbriefschreiber das immer tun. Und das ist, glaube ich, ganz typisch für dieses Land, diese Zeitung.
Aber könnte man nicht hoffen, dass so ein junger Bundeskanzler wie Sebastian Kurz da mit Optimismus herangeht und versucht, die Stimmung zu heben?
Frau Weißmörger, das ist ja das Erstaunliche an dieser Entwicklung. Er ist so jung und geht aber mit einer solchen alten Einstellung an die Sachen heran. Nämlich, wo sie die Gesellschaft betreffen. Ein so junger Mensch, der mit so einer Haltung an das Flüchtlingsproblem herangeht. Das ist ja eigentlich unfassbar. Er hat ja auch ganz anders begonnen und das ist das, was der Herr Lackner gemeint hat, weiß man nicht, ob man ihm vertrauen kann. Er hat ja ganz anders begonnen. Eben. Er hat ja diese Richtung erst eingeschlagen, weil er gemerkt hat, dass das populär ist. Aber ich vermisse auch, also bei den Vorstellungen jetzt, ich vermisse auch diese, weil wahrscheinlich die FPÖ kann es gar nicht haben, aber dieses so, und jetzt reißt man die Fenster auf und jetzt jagen wir den Stillstand hinaus und jetzt kommt frische Luft rein und junge Leute, braucht sich keine Sorgen machen. Dieses, nämlich, ja, sondern es ist alles hauptsächlich auf Verbot aus und auf Reduktion aus. Ja, vielleicht fangen sie in 5 Jahren dann an, irgendwie die Fenster aufzureißen. Aber das ist auch entgegen den Versprechungen. Ich finde die Einstellung, ich hätte mir erwartet, wäre zu viel gesagt, ja, aber ich hätte mir erhofft, dass sie Unrecht haben und dass das eine wirkliche positive Herangehensweise ist. Das ist leider nicht passiert.
Aus der Erfahrung heraus, gab es jemals eine Bundesregierung, die dann nach 5 Jahren erst die Fenster aufgemacht hat, also die etwas nicht versprochen hat, am Anfang nicht angegangen ist und dann zum Schluss doch gemacht hat?
Herr Lackner, helfen.
Naja, wenn sie dazu getrieben wurden oder mehr oder weniger gezwungen wurden, dann schon. So ist zum Beispiel Österreich bis heute kein Kernkraftwerk, aber nicht, weil die damalige Regierung gesagt hat, wir werden uns wehren gegen diese Kernenergie und wir haben nur Wasserkraft und Windradeln wird es auch einmal geben. Nein, so war es nicht.
Ne? Naja, eher umgekehrt.
Also es war umgekehrt und es ist uns passiert. Ja. Ja? Und gut war es. Also es passieren, manche Sachen passieren einer Regierung hinterher und das ist gut. Ja? Manche Sachen, um nur noch einmal auf das zurückzukommen, wir hatten so eine bleierne Zeit gerade jetzt in diesen Jahren, seit 2006, ich glaube, Sie haben es gesagt, Frau Rohrer, Ja, unterhaltsam waren die alle nicht. Also gut, der Unterhaltungswert von Werner Faymann war enden wollen. Andererseits muss man sagen, das Land ist nicht schlecht durch diese ganze Finanz- und Wirtschaftskrise gekommen. Die negativen Folgen sind einigermaßen beherrschbar geblieben. Der Schuldenstand ist beherrschbar. Die Arbeitslosigkeit war überschaubar und es ist zu keinen großen Verarmungsszenarien gekommen. Also so schlecht war das nicht, was da in den letzten, sagen wir, 10 Jahren passiert ist.
Aber es hat sich nicht verwerten lassen in der Stimmung im Land. Ja. Also die Stimmung im Land ist oder war mit Sicherheit schlechter als die Situation.
Ja, vielleicht also ist war auch nicht die Stimmung, krempeln wir die Ärmel auf, gehen wir es an, schauen wir, dass wir gut in die Zukunft kommen, sondern eben, wir sind gut durch die Krise, haben wir uns gut durchmanövriert und es ist kein großer Schaden entstanden, okay. Aber es wurde auch immer kommuniziert, hat niemand gesagt, jetzt reißen wir die Fenster auf und jetzt geht's los versuchen wir aktiv die Zukunft zu gestalten, nicht immer nur gut durchkommen.
Weil es auch so war, dass in dieser Koalition keiner dem anderen einen Erfolg gönnte. Ja? Man hat einander keinen Erfolg gegönnt, weil man hätte ja sagen können, pass auf, es gibt Sachen, die tun dir weh und es gibt Sachen, die tun mir weh, aber sie sind notwendig. Und jeder von uns nennt jetzt einmal 3 und wir arbeiten diese 6 einmal durch. Ja? Und das ist dann ganz was Neues und da werden viele Leute sagen, was macht ihr da? Aber wenn wir sagen, das passt, wir können dazu stehen. Sofern es nicht solche Scheußlichkeiten sind, wie jetzt da bei dieses Asylpaket. Das wäre ja auch möglich gewesen. Da hätte man den Föderalismus so ein bisschen an die Bälle rücken können. Man hätte sinnvoll eine Arbeitszeitflexibilisierung machen können. Also da wäre schon einiges gegangen. Aber das hat der eine dem anderen keinen Erfolg gekrankt.
Ja. Nur ganz kurz, um das zuzuspitzen, was ich meine mit dem Unterschied, warum bisher... Minus Trump, und da hat er doch einen entscheidenden Einfluss, obwohl wir, das geht so weit, die Analyse, warum es so gekommen ist. Aber der Unterschied in der Einstellung ist, in Österreich sucht man, wenn irgendwas nicht funktioniert im eigenen Leben oder so, dann sucht man immer irgendjemanden, dem man die Schuld zuschieben kann. Also auch die Politik macht das. Ja. Die Amerikaner sind natürlich da anders, und das meine ich mit Schwung und Ding. Die haben bisher, wenn irgendwas in ihrem Leben nicht funktioniert hat, haben sie gedacht, sie haben nur einen schlechten Tag.
Ja, beziehungsweise jeder seines Glückes Schmied.
Und hat dann vielleicht und weil, wenn ich jetzt arm bin, habe ich nur einen schlechten Tag.
Ich würde Ihre Theorie ein bisschen modifizieren. Ich würde sagen, wenn es bei uns einer im Leben nicht schafft oder wenn er nicht gewinnt, ja, dann projiziert er seine Hoffnungen auf einen anderen. Lange Zeit ist das projiziert worden auf den Haider.
Ja, aber der andere hat jemanden gefunden, der schuld ist.
Jetzt haben viele die ihre Hoffnungen auf Strache projiziert, obwohl natürlich glasklar war die ganze Zeit, dass Strache da nichts machen wird können, der war in Opposition. Also aber man hat immer gehofft auf den oder auf Haider gehofft. Der wird es ihnen schon zeigen, die schuld sind daran, dass mein Leben nicht so super ist, wie ich es mir das wünschen würde. An das eigene Versagen und auf die eigene Verantwortung haben diese Leute natürlich nicht gedacht.
Ja, aber Herr Lackner, jetzt projizieren Sie es auch auf Sebastian Kurz.
Richtig.
Und auch Sebastian Kurz in seinem jungen Alter findet ständig jemanden, den er die Schuld zuschieben kann. Wir haben doch den Wahlkampf erlebt. An allem waren die Ausländer schuld. Bildung, zu viele Kinder, die nicht Deutsch können. Gesundheit, zu viele Asylanten in der Ambulanz. Richtig. Bei jedem Thema. Und das ist das Erschreckende.
Richtig.
Dass auch ein junger Mensch wie der Kurz immer sofort jemanden findet, den er die Schuld geben kann.
Noch zu lächerlich, weil am Wohnungsmangel sind jetzt nicht die Asylwerber schuld, sondern da gibt es viele andere Gründe.
Okay, kommen wir zum Schluss, weil wir auch sehr viele Journalistinnen und Journalisten unter unseren Zuhörern haben, tatsächlich. Kommen wir zur Schlussfrage. Ein Rat bitte an junge Kolleginnen und Kollegen, die erste oder vielleicht zweite Regierungsbildung jetzt erst mitmachen. Was würdest du denen raten?
Naja, sie sollen sich nicht mit irgendwelchen Oberflächlichkeiten wie dem Bartwuchs des Herrn Hofer aufhalten, weil das ist völlig wurscht, sondern sie sollen sich alle Maßnahmen, die in diesen Programmen stehen, genau durchlesen und immer bei jeder Maßnahme daran denken, wem nützt es und wem schadet es. Weil jede Maßnahme oder die meisten Maßnahmen nützen oder schaden dem einen oder den anderen. Ja? Es ist ja es geht ja auch um die Verteilung oder auch um die Chancenverteilung. Ja? Nicht nur um die materielle Verteilung, sondern auch um die Chancenverteilung und auch um das Ideelle. Aber das ist ganz wichtig, dass man sich das genau anschaut, dann weiß man, woran man ist. Ob der Herr Kurz jetzt slimfit oder nicht slimfit und der Herr Strache ein bisschen zu dick ist oder nicht zu dick ist, das ist eigentlich wurscht. Ja?
Also ich würde Ihnen dringend raten, weil mir das auch so ein großer Schmerz ist, was da 2000 passiert ist, sich nicht so einschüchtern zu lassen wie ein Gutteil der Branche 2000 von Schüssel, sich nicht einschüchtern lassen und die Distanz bewahren und den Blick behalten für das, was der Herr Lackner gesagt hat.
Und da eben sachpolitisch sich das ganz genau anschauen und nicht sich immer nur in Stilkritik und Haltungsnoten mit denen drüber schwindeln, ja. Weil in Wirklichkeit ist es halt viel einfacher und kostet weniger Zeit und ist weniger anstrengend. Ja, deswegen macht man es ja auch.
Mit der Zeit ein bisschen fad. Ne?
Genau. Okay, gut, dann vielen Dank fürs Kommen und für das Gespräch. Dankeschön.
Danke.
Danke.
Das war's für heute bei Ganz offen gesagt. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über ein Abonnement auf Soundcloud oder iTunes, aber auch über Likes auf Twitter und Facebook. Bis zum nächsten Mal. Ciao.